Moin, Marvin hier vom OMR TechCheck Podcast. Dass Bewertungen extrem wichtig sind, um gefunden zu werden, das wissen wir bei OMR Reviews. Und deswegen haben wir uns zum Start unseres Podcasts ein kleines Gewinnspiel überlegt. Und zwar verlosen wir in den ersten 4 Folgen des OMR TechCheck Podcast jeweils ein Ticket fürs OMR Festival 2026. Was ihr dafür tun müsst, ist sehr leicht. Erstens die Folge hören, zweitens den Podcast zu bewerten und drittens folgende Frage in die Kommentare zu beantworten. Und zwar, welches Tool nutzt Jens Polomski bei Snipkey, um den Austausch der Community zu fördern? Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel findet ihr in den Shownotes und ansonsten wünsche ich ganz viel Spaß beim Podcast und vielleicht sehen wir uns bald auf dem OMR Festival in Hamburg. Herzlich willkommen zur allerersten Folge des OMR TechCheck Podcast. Dem Podcast, wo wir mal unter die Haube der spannendsten Unternehmen der Digitalwelt blicken und uns angucken, mit welchen Softwarelösungen und Tools sie tatsächlich aufgebaut sind. Und für meine Premierenfolge, da hätte ich mir eigentlich keinen passenderen Podcast-Gast auswählen können als Jens Polomski, aka Jens Polomski. Er ist LinkedIn Top Voice mit fast 60.000 Followern und postet jede Woche die spannendsten News rund um künstliche Intelligenz und Tools. Wir sprechen heute darüber, wie er sein eigenes Unternehmen, Snipkey, das Netflix of AI Learning aufgebaut hat. Sprich, Tool-Experte, der uns erklärt, mit welchem Go-to-Market-Tech-Stack er sein eigenes Unternehmen aufgebaut hat. Ich fand's unglaublich spannend und wünsche deswegen ganz viel Spaß mit Jens Polomski. Absoluter Tool-Experte. Ich freue mich riesig, dass du am Start bist.
Marvin, so, so schön hier zu sein. Ich habe richtig Bock auf die Folge. Lass uns da was Schönes zusammen quatschen.
Auf jeden Fall. Ich bin super gespannt, wie ihr, mit welchen Tools ihr eigentlich Snipkey aufgebaut habt. Aber wir starten mal mit einer easy Eingangsfrage rein. Wenn du ein Tool wärst, welches wärst du und warum?
Boah, ich glaube, ich wäre Nano Banana Pro aktuell, weil starkes Modell, starke Bildgenerierung und unglaubliche Kreativität. Und das finde ich gerade sehr, sehr faszinierend. Bleib bei welchem Bananentool.
Ich sehe schon, du stapelst direkt tief.
Klar.
Und du als Tool-Experte, mit welchen 3 Tools arbeitest du aktuell am meisten und was sagt das über dich aus?
Was über mich aussagt, boah, kann ich gar nicht sagen, aber tatsächlich in der Regel mit einem Tool wie ChatGPT, das heißt einem soliden Text-Tool, aktuell sehr, sehr gerne mit einem Tool wie FreePick, um verschiedene Bild- und Videomodelle zu verbinden und da relativ schnell auch kreativen Output zu erzeugen. Und dadurch, dass ich das Thema KI-Coding für mich entdeckt habe, über die letzten Monate sehr, sehr viel damit gemacht habe, auch, dass ich mittlerweile das AI-Studio, aber auch Cursor, das heißt irgendein AI-Tool, Coding-Tool ist auf jeden Fall auch mit dem Stack da drin und damit fühle ich mich unglaublich befähigt, alles zu tun.
Na, spannend. Ja, aufs Thema Vibe-Coding gehen wir bestimmt auch im Laufe des Podcasts noch ein. Jetzt haben wir dich mal von der Seite kennengelernt, aber jetzt darfst du natürlich auch nochmal erzählen, wer du eigentlich bist. Vielleicht 2, 3 Sätze zu dir, deinem Werdegang. Wie bist du da hingekommen, wo du heute stehst?
Boah, in 2 Sätzen ist das schwierig. Ich probier's mal. ich würde gerne noch einen Schritt vorher starten.
Absolut.
Denn wie ich hier hingekommen bin.
Stimmt, wir haben ja eine kleine Vorgeschichte.
Genau, weil das finde ich, erzähle ich immer ganz gerne, weil, ich weiß gar nicht, es ist schon ein paar Jährchen her jetzt. Und,
Vier
Jahre, ja, wahrscheinlich. Und ich war in Hamburg zufällig. Wir haben vorher ein bisschen über LinkedIn geschrieben, ab und zu mal, und war schon so ein bisschen in der OMR-Bar mit drin. Und dann dachte ich mir, ich bin in Hamburg mit Marvin mal ein Käffchen trinken. Geht ja voll klar, war mit meiner Frau hier und so, ja, easy. Und ungelogen aus diesem Kaffeetrinktermin wurde ein 10-Stunden-Termin, weil du mich einfach überall reingebucht hast. Jens, du musst den noch kennenlernen und dies und jenes. Und meine Frau hat mir irgendwann geschrieben, Jens, alles gut bei dir? Kommst du nochmal wieder? Also es war sehr schön und das war tatsächlich auch die dann Anfang von einer sehr schönen freundschaftlichen Nähe auch zu OMR Reviews und zum ganzen Team.
Ja, spannend. Ja, ich habe dich nicht entführt. Der Auftrag war nämlich damals so ein bisschen, ey, Jens ist der krasseste Marketing-Tool-Experte, den es gibt und wir waren mit OMR Reviews gerade am Anfang und wir dachten, wer würde eigentlich besser zu uns passen als Jens und daraus ist dann ja auch tatsächlich eine lange Arbeitsbeziehung auch geworden und mit heute würde ich sagen auch Freundschaft.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich bin immer wieder gerne hier bei euch, bisschen wie ein zweites Nerd-Wohnzimmer. aber wie ich genau zu dem Thema gekommen bin, eigentlich viel durch Zufall und Glück und durch Passion. Bin seit jetzt 15 Jahren im Marketing, das heißt da immer eine Affinität zu Marketing-Technologie auch gehabt, sehr früh. Hab dann irgendwann vor ChatGPT mich mit dem GPT-Modell so ein bisschen auseinandergesetzt und gesehen, ach krass, Textgenerierung, das gehört irgendwie irgendwie ganz krass. Und dadurch, dass ich auch ganz früher was mit Medien, also ich bin eigentlich gelernter Mediendesigner, das ist auch irgendwie der Bezug zu Medien, hat mich diese Entwicklung in den gesamten Modalitäten, also Text, Bild, Video und Ton, so unglaublich fasziniert und habe halt da angefangen, Content zu erstellen, einfach darüber zu sprechen, weil für mich auch neben der Passion auch für mich immer ein ganz wichtiger Skill ist, Sachen wirklich zu tun, auszuprobieren, zu Sachen zu testen, weil dann kann ich erst bewerten, ob es funktioniert oder nicht. Dadurch ist der Newsletter entstanden, den ich habe, dadurch ist LinkedIn entstanden, einfach machen und gucken. Und da kam halt dann das KI-Thema und ich weiß noch so nach dem 6., 7. Post wieder über KI, habe ich dann immer gedacht, boah, kannst du schon wieder was bei LinkedIn über KI posten? Schon, boah, aber es ist halt so geil, dann mache ich einfach mal. Und hatte nie die Absicht, damit Geld zu verdienen, sondern ich fand es einfach so unglaublich faszinierend, wie sich die Art und Weise, wie wir mit Inhalten umgehen, verändert und was für Sprünge das in sehr kurzer Zeit macht. Also ich meine, wenn wir jetzt zurückgucken, ChatGPT ist jetzt ein bisschen mehr als 3 Jahre alt, wie damals die Art und Weise, wie Arbeiten aussah oder generell Text und Bild und Video aussah, wo wir jetzt heute stehen, das ist schon verrückt und das hat mich dann dazu geführt und eins zum anderen, OMR natürlich auch ein großer Teil davon gewesen und dann sehr viel durch die Republik gefahren, sehr viel Unternehmen dabei geholfen, KI zu etablieren und dann kam der nächste Schritt, dass ich gesagt habe, zwei Schultern ist zu wenig und da habe ich meinen Co-Founder dann getroffen und mit denen dann auch Snippy gegründet. Und da sind wir jetzt mittlerweile gut am Wachsen, sind eine schöne kleine Mannschaft mittlerweile und unterstützen da ganz viele Unternehmen dabei, KI noch ein bisschen besser zu verstehen und zu nutzen.
Ideale Überleitung. Gib uns doch mal einen kleinen 60-Sekunden-Pitch. Was macht ihr denn eigentlich mit Snippy und warum sollte man sich das mal ganz genau angucken?
Sehr gerne. Snippy ist eine, wir haben es KI-Enablement-Plattform genannt. Und wir starten wirklich, wir haben so 3 Säulen. Einmal den Bereich Education und Enablement, wo wir relativ praxisnah, sehr, sehr praxisnah, das ist ein starker Fokus, KI-Skills vermitteln. Wie arbeitest du mit Tools? Wie setzt du wirklich Sachen um, anstatt nur theoretisches Blabla, wirklich ganz konkret? Hat natürlich Herausforderungen, Aktualität und Geschwindigkeit, aber die nehmen wir mit. Das Thema Strategie denken wir auch mit und das Thema Implementierung. Das heißt, irgendwann kommen wir halt auch auf so einen Punkt, hey, wir wollen eigene Tools, wir wollen Automation bauen. Und da fehlt dann oft einfach der Skill und da sind wir dann auch nochmal dabei, um wirklich das Gelernte und die gelernten Fähigkeiten von KI und entsprechender Technologie halt auch weiterzutragen und nicht einfach nur in einem, ich prompt ein bisschen in ChatGPT zu belassen, sondern weiterzugehen. Aber gerade dieses Thema Enablement ist für uns ganz, ganz groß, wo wir auch sehr viel mit Praxis halt mit den Unternehmen und auch mit einzelnen Personen arbeiten. Und zusätzlich haben wir noch die Lernplattform, die mittlerweile über 500 Videos hat, die, wo wir wirklich auch in Kurzformaten 5 bis 25 Minuten erklären, jeden Tag ein neues Video, was für Cases gibt es, was für Anwendungsfälle gibt es und zeigen halt immer einen konkreten Case und wollen damit halt inspirieren, die Leute halt weiterbringen.
Cool, also wirklich eine Kombination aus Inspiration, aber auch Hands-on-Support, die Leute wirklich zu befähigen, weil ich sehe, das ist ein Riesenthema. Ja. Wie schaffe ich eigentlich Zeit und Raum dafür, mich mit diesen ganzen Tools zu beschäftigen? Aber da kommen wir später bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen. Genau, jetzt haben wir dich eingeladen, auch ein Stück weit, weil wir gemeinsam an einem Content-Produkt sitzen. Wir wollen nämlich die KI-Tool-Landscape rausbringen, also diesen ganzen, ja, hunderten, tausenden von Tools, die es mittlerweile in der Welt KI gibt, mal ein Stück weit Ordnung reinzubringen. Ich will aber noch ein bisschen weiter vorne anfangen, nämlich du als führender KI-Tool-Experte in Dach. Was siehst du denn da eigentlich gerade? Was passiert in dem Markt rund um KI-Tools und LLMs?
Es passieren immer, also ich finde aktuell passieren viele Sachen so teilweise auch unter der Motorhaube, die verschiedene Sachen verändern, die man gar nicht so bewusst mitnimmt, weil man hat manchmal das Gefühl, dass es nicht mehr diese krassen Wow-Effekte gibt. Natürlich gibt es ein paar Bildmodelle, Videomodelle, die nochmal für viel visuelles Aufsehen sorgen, aber ganz viele Sachen werden jetzt auch quasi unter der Hood so verändert. Die Modelle werden besser, werden effizienter. Es gibt verschiedene Labs, die dann auch mal an der Grundtechnologie arbeiten. Und das sehe ich gerade, dass viel passiert wird, da viel passiert. Und das finde ich schön, immer mehr auch Richtung, jetzt habe ich die Technologie da, wie bringe ich sie sinnvoll ein in unseren Arbeitsalltag? Also das Thema Usability von KI-Technologie. Ah, verdammt.
Wir haben nämlich gedacht, wir springen noch ein kleines spielerisches Element hier rein. Das ist unser sogenannter Bullshit-Bingo-Buzzer. Wir haben ganz viel Feedback bekommen, dass wir sehr viele Fremdwörter, englische Wörter verwenden. Deswegen haben wir gedacht, komm, wir machen das Ganze mal zum Spiel. Ich habe da gerade Usability gehört.
Ah.
Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was damit gemeint ist.
Mega gut. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, weil man hat manchmal so Begriffe, die man für sich einfach selber schon so ganz normal im Wortschatz aufgenommen hat. Usability beschreibt, dass man Natürlich sowas wie ChatGPT ganz gut nutzen kann, nice. Aber wenn man natürlich noch näher an dem täglichen Arbeiten herangeht, wie nutzt man das denn, wie sieht der Prozess aus? Und da halt KI wirklich sinnvoll zu implementieren, das fängt an von guten Oberflächen bei Tools, die halt sich daran orientieren, wie man selber arbeitet, bis hin dann so nah an dem Prozess, dass man dann auch wirklich damit arbeiten kann, dass es nicht anfühlt, wie ich springe jetzt in ein anderes Tool rein und muss dann wieder was Neues lernen. Und das ist für mich so den Bereich Usability. Und da sehen wir halt, da passiert immer mehr, dass man merkt, okay, jetzt und das sehe ich auch im ganzen Unternehmen, die Technologie ist halt schon sehr, sehr gut, aber die Nutzung davon ist halt noch das Problem. Ja. Das Verstehen, wo sind die Limitierungen und auch die Möglichkeiten, das ist uns auch ganz wichtig. Wir zeigen auch ganz oft die Limitierungen, weil das Ding ist halt alles noch nicht perfekt. Ja. Ist auch in Ordnung. Sind wir Menschen ja auch nicht. Aber das halt effizient zu nutzen. Und da ist, glaube ich, jetzt vor allen Dingen auch 26 immer mehr in Richtung, was mache ich eigentlich damit? Jetzt habe ich diese Technologie. Ja. Und wie arbeite ich eigentlich und wie verändert sich vielleicht Arbeit und wo ist vielleicht auch KI für Innovationen notwendig? Ja.
Jetzt hast du gerade einen spannenden Punkt nochmal aufgebracht, nämlich was können Tools denn noch nicht? Ich habe das sogar als separate Frage vorbereitet, dich mal zu fragen. Wir hören eigentlich nur noch davon, alles geht mittlerweile mit KI und jeder kann alles damit schaffen. Wo siehst du die Limitation?
Boah, da gibt es, glaube ich, in allen Modalitäten, also in Bereichen wie Text, Bild, Video, Audio etc. Noch immer Limitierungen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz normal, weil ich meine, wenn man bedenkt, jetzt zum Beispiel bei ChatGPT, bei dem unterliegenden Transformer-Modell, was ja quasi nur eine Textvorhersage ist. Mhm. Das ist ja keine Intelligenz, die da ist. Ob man, da kann man darüber diskutieren, was ist Intelligenz, was nicht. Das ist, glaube ich, dann nochmal eine andere Sphäre. Mhm. Aber natürlich gibt es da Limitierungen bei der Qualität der Inhalte, beim Verständnis, Halluzinationen, also dass falsche Aussagen aus dem KI-System kommen, ist immer noch ein Thema.
Ich habe schon
deinen Blick auf den Buzzer gesehen. aber ich muss dich mal meinen Buzzer reinlaufen lassen. Da sind natürlich noch Limitierungen. Auch das ganze Thema Agenten, Agentic-Sachen, wo man sagt...
Agentic.
Ja,
ich buzzer da jetzt nicht, aber da müssen wir, glaube ich, auch direkt... Ja, komm.
Genau, kannst du, dass KI-Agenten oder beziehungsweise KI-Systeme selbstständig auch Entscheidungen treffen und quasi sieht man manchmal irgendwelchen Bubbles bei LinkedIn etc. so komplette Agenturen ersetzen mit einem Prozess oder sowas. Das ist einfach noch nicht so Stand der Dinge meiner Meinung nach. Und natürlich dann in den ganzen Modalitäten, wenn man dann Richtung Bild und Video guckt, so diese Clickbait-Sachen, jetzt gibt's keine Filme mehr, jetzt gibt's alle Kreativagenturen sterben, es sind super viele Möglichkeiten, aber um ein Beispiel zu nennen, Text in KI-Bildern ist mittlerweile super, super gut. Ja. Je kleinteiliger das wird, desto eher hat man auch Probleme und muss auch nochmal ran. Das heißt, perfekt sind die Modelle alle nicht. Und das ist aber auch ganz wichtig, in der eigenen Arbeit zu verstehen, wo setze ich denn die verschiedenen Möglichkeiten, Tools, Technologien ein, wo können sie mir helfen, zu einem gewissen Punkt zu kommen, wo muss ich weitermachen oder wo brauche ich auch gar nicht diese letzten 20%, weil ich einfach nur brainstormen will oder sowas. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und das sehe ich gerade, dass da auch einfach noch Limitierungen sind.
Ja.
Und damit umzugehen ist ganz, ganz wichtig, nicht immer dem Hype zu glauben.
Okay, verstanden. Jetzt hast du auch gerade so ein bisschen damit gespielt. Du hast mir bei ein paar Begriffen, war ich schon kurz davor, aber ich glaube, wir waren noch auf einem sehr guten Level. Wir wollen ja das ganze Thema KI-Tools so ein bisschen Ordnung reinbringen und auch KI-Tools ein Stück weit in Kategorien klassifizieren. Was würdest du sagen, was sind gerade so die dominanten Kategorien? Wie würdest du es Stand heute selbst für dich klassifizieren?
Ich finde das Kategorisieren von KI-Tools super schwierig, weil mittlerweile ist ja KI ein Technologiezweig, der in ganz vielen alltäglichen Tools mit dabei ist. Jedes E-Mail-Tool, jedes CRM hat irgendwie KI mit implementiert. Das heißt, es ist ja dann per se kein KI-Tool, sondern es ist einfach eine Technologie, die mit dabei ist. Und das heißt, da ist, finde ich, die Kategorisierung immer schwieriger. Ich sehe aber natürlich so gerade so dominante Bereiche wie auch den Bereich Research, also Informationsverarbeitung im größten Sinne, große Datenmengen verarbeiten, aufbereiten etc. Dann den Bereich Kreativität im weitesten Sinne. Ja. Ich meine, wenn man guckt, wie generative KI auch Bilder generieren kann, Videos und Sound etc., das ist für mich nochmal so ein ganz dominanter Bereich, der sehr viele Herausforderungen mit sich bringt, aber in den letzten Jahren auch total stark geworden ist. Und dann natürlich den Bereich im weitesten Sinne Automatisierung, Systeme miteinander zu kombinieren, auch mit KI. Automatisierung gab es schon vorher, aber auch hier in den Systemen, in den Prozessbereich reinzugehen. Mhm. Und würde ich fast sogar als eigene Kategorie schon so ein bisschen definieren, so in dem Bereich KI-Coding Richtung Vibe-Coding, weil das zwar an sich auch nur eine Ergänzung zum normalen Programmieren ist, aber für viele einfach auch nochmal neue Möglichkeiten bietet, in ein neues Thema reinzusteigen. Gerade wenn man irgendwie einen kreativen Kopf hat und da Ideen hat. Und da so in die Richtung würde ich so ein bisschen gehen, aber das verschiebt sich auch immer, je nachdem, wie der Markt sich so bewegt.
Für mich ist natürlich, wenn ich dich gerade auch mal da habe, das Thema Hype-Tools natürlich auch was, was auf LinkedIn runter und hoch besprochen wird. Aber was davon hat wirklich Substanz? Was glaubst du, welches Tool ist dir in letzter Zeit jetzt besonders aufgefallen?
Ich glaube, dieses Hype-Tool-Thema finde ich oft auch sehr spannend, weil ganz oft gibt es so Diskussionen oder Posts, irgendein Tool ist tot, jetzt gibt es irgendwie, das ist, stirbt aus, braucht man nicht mehr, ein
anderes Lovable ist jetzt... Lovable ist tot, jetzt ist...
Genau, und im Videobereich auch so, Runway ist tot und dann kommt wieder ein neues Update und das schiebt sich immer. Ja. Deswegen, da ist super viel Hype. Und ich glaube, mittlerweile haben sehr viele Tools... Oder gerade die führenden Tools, jetzt gerade im Textbereich, sowas wie ChatGPT, Claude oder Gemini, sind alle auf einem sehr, sehr guten Stand. Ja. Und man hat immer natürlich neue Ideen, neue Innovationen, aber die holen sich auch immer gegenseitig auf und hebeln sich so ein bisschen hoch. Das sieht man auch gerade im Videobereich. Mhm. Irgendein Tool kommt mit einer Innovation raus, das nächste Tool macht es 2 Wochen später nach. Ja. Und das heißt, da habe ich immer mal wieder Überraschungen bei Tools, wo ich denke, ach, ein smarter Move, habe ich noch nicht dran gedacht. Und auch oft so Sachen, wo ich mir überlege, was kann denn bei einem Tool noch besser werden? Und dann kommen dann zum Beispiel Bildmodelle raus, die Text fast zur Perfektion rendern und Bild oder Text in Bild darstellen, was vor einem Jahr oder sowas, gerade in deutscher Sprache, konnte es vergessen. Und da kommen immer wieder so Kleinigkeiten raus, wo man denkt, so, ach krass, da habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht. Ja. Und da bin ich selber immer sehr neugierig und gespannt, mit was für neuen Ideen dann auch so Labs um die Ecke kommen.
Okay, und jetzt mal looking forward, wie trennt sich da deiner Meinung nach die Spreu vom Weizen? Also welche Tools, beziehungsweise was müssen Tools eigentlich haben, damit sie jetzt auch in 2 Jahren noch erfolgreicher Markt sind?
Ich glaube, die Nutzung wird immer wichtiger, weil ich glaube, diese offensichtlichen Cases, also im Support-Bereich, das irgendwie Support-KI-System, das irgendwie direkt Antworten generiert, das ist jetzt auch technologisch, also es ist nicht mehr schwierig zu bauen. So, die Technologie ist nicht mehr so das größte Asset. Wenn du jetzt ein KI-System bedienst, ein Sprachmodell und dann da irgendwie eine Anfrage hinterlässt, das sind 3 Zeilen, 4 Zeilen Code. So, mal ganz einfach runtergebrochen. Das heißt, das ist nicht mehr das Asset. Das heißt, zu überlegen, wie kriegst du das den Usern so einfach wie möglich und so gut wie möglich in deren Arbeitsalltag, in deren Workflow drin. Als Beispiel, warum sind Facebook-Gruppen immer so erfolgreich gewesen? Weil die Leute eh immer auf Facebook waren. So, und dieser Shift in andere Tools auch darf sich nicht so sehr anfühlen, wie ich bin in einer anderen Welt und muss jetzt was komplett Neues lernen, weil es super kompliziert ist, je nach Tool natürlich immer. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass KI sich nicht als irgendwie neue Hürde anfühlt, sondern sich in die Erreichung des Ziels, des Tools, entsprechend natürlich einwirkt und halt die Arbeitsschritte abnimmt. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig zu überlegen, was will der User eigentlich? Und dann zu überlegen, wie kann KI da unterstützen und wie prominent zeigen wir es überhaupt? Oder machen wir dann so ein bisschen Zauberer im Hintergrund?
Und das heißt ja auch eigentlich, dass das ganze Thema Marketing auch also noch wichtiger wird. Es gibt so viele Tools, da muss man ja eigentlich erstmal schaffen, die Tools vor die Nase der User zu bekommen und dann im nächsten Schritt sogar auch noch schaffen, dass die User das Produkt eben auch nutzen. Ne? Also das ist ja alles auch ein Stück weit große Marketingaufgabe.
Ja, Marketing und ich glaube auch immer mehr Branding einfach. Also ich meine, Tools gibt es ohne Ende, das wissen wir beide sehr, sehr gut. Ja. Aber ich habe auch so ein paar Tools bei mir, wo ich so eine gewisse Marke mit verbinde, so ein gewisses Gefühl mit verbinde und ich glaube, das aufzubauen, das ist nicht einfach, macht man nicht von heute auf morgen, ist aber, glaube ich, langfristig auch im Zuge von den Suchen, die in KI-Systemen immer mehr passieren, was immer wichtiger wird. Weil wenn du mit einem Tool was verbindest, eine Qualität oder sowas, dann denkst du vielleicht auch, dann siehst du es vielleicht auch nochmal und gehst halt eher dann in eine Trial rein oder sowas. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, auch den Markenaufbau nicht zu vergessen. Performance ist wichtig, ist gut messbar, aber wirklich eine Marke aufzubauen, wo man sagt, das Tool finde ich gut, nicht nur wegen den Features, sondern ich gebe denen gerne Geld, weil ich weiß, das ist was, was für Werte steht. Das ist was, was nicht nur einfach irgendwie so ein 0-15-Tool ist, das irgendwo in den Philippinen angemeldet ist, sondern halt was Solides und vielleicht auch ein Team dahinter. Und sowas ist aufzubauen, ist, glaube ich, langfristig sehr sinnvoll.
Thema Team dahinter ist ja auch ein total spannender Punkt. Ich will in Markus Lanzscher Manier auf das Thema Agentic AI eingehen. Also ganz, ganz böse gefragt, brauchen wir denn in Zukunft überhaupt noch Leute?
Ein bisschen spät reagiert, aber...
Agentic AI?
Ja.
Hast du ja gerade auch schon.
Ja, ich will mal deine Meinung wissen.
Naja, ich glaube, Agentic AI beschreibt das Thema, wie Tools immer mehr Teile der Wertschöpfung übernehmen und immer mehr Teile, die vorher ein Mensch gemacht hat, jetzt selber machen kann. Sprich, so ein, ne, jetzt ist mit Komet der Browser von Perplexity rausgekommen, den du mehr oder weniger anleiten kannst, hey, buch mir mal bitte ein Hotelzimmer. Und er macht das für dich. Also er klickt sich durch die Website, das sind alles Themen, die vorher ein Mensch gemacht hat. Die können eben auch heute Tools. Und deswegen vielleicht die Frage an dich zurück. Brauchen wir denn in Zukunft überhaupt noch Menschen? Oder macht das nicht alles sowieso dann die Software?
Wir brauchen auf jeden Fall noch Menschen und das finde ich richtig gut, aber vielleicht machen die Menschen was anderes, was Wertstiftenderes. Weil wenn man überlegt, was für Tasks teilweise Menschen noch machen, und das sehe ich auch im Alltag mit, wenn wir Unternehmen arbeiten, wie viel noch hin und her kopiert wird, ja, beispielsweise, ist dann eher weniger ein KI-Thema, sondern eher ein Automation-Thema.
Ja.
Das ist traurig. Und ich glaube, so verändert sich auch die Arbeit einfach mit den Tools. Natürlich kann man sagen, man braucht nicht mehr die Person, die den Copy-Paste-Job macht, aber vielleicht hat die Person einfach einen anderen Skill und die Zeit, also merken wir selber bei uns im Team, wir versuchen auch überall KI, wo sinnvoll ist, reinzugeben. Die Leute sollen das machen, was sie können.
Ja.
Und ich glaube, das sehe ich eher als positive Sache. Und natürlich ist das Thema Agentic spannend. Ja. Aber auch das ist ja etwas, was ja Prozesse braucht, was vielleicht auch ein Stück weit eine Expertise nochmal als Zusatz braucht. Also wenn es jetzt eine Reisebuchung ist, so fairerweise, ja, sollte das ein Mensch machen? Finde ich nicht. So. Das ist ein Task, das muss jetzt irgendwie nicht irgendwie erfüllt werden. Ich glaube, da hat jetzt auch beim Behaupten nicht viele Leute wirklich Spaß dran.
Ja.
Aber dann vielleicht zu überlegen, wie kann man denn strategisch nochmal an Sachen rumgehen, vielleicht nochmal irgendwie auch eine neue Art von Kreativität an den Tag zu legen, auch in anderen Bereichen, dafür Zeit zu haben. Und ich glaube, da wird sich einfach die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern, wie wir mit Wissen arbeiten, mit Inhalten arbeiten. Und das finde ich eine gute Herausforderung. Ich glaube, die Unternehmen, die jetzt da auch eher sehen, nicht, wo kann ich Kosten kürzen und Leute rauskicken, sondern wie kann ich mit dem, was ich habe, mit dem im besten Falle geilen Team, was ich habe, noch mehr erreichen, noch weiter wachsen oder vielleicht sogar in neue Bereiche vordringen, die ich mir vorher nicht vorgestellt habe. Ich glaube, das ist eher die Denkweise, die man an den Tag legen sollte.
Ja, cool. Und was sind für dich so typische Anwendungsfälle? Ich meine, du siehst es wahrscheinlich in deiner Arbeit ganz viel. Du arbeitest bestimmt viel mit Mittelständlern, traditionellen Unternehmen. Was siehst du denn da eigentlich so als low-hanging fruits? Jetzt muss ich wahrscheinlich selber basteln. Also als so einfache Anwendungsfälle, die du siehst, die teilweise immer noch nicht umgesetzt werden, dass das aber ein absolut easy case wäre, direkt damit zu starten.
Das Offensichtlichste ist ganz oft halt das Thema Content-Erstellung im weitesten Sinne. Das ist natürlich oft beim Marketing aufgehängt, aber generell gar nicht zu sagen, wir geben jetzt quasi alles an die KI ab, die macht jetzt komplett unseren Social-Media-Kanal. Das sollte man nicht tun, aber halt einfach diese Inspiration mitzunehmen, dass man quasi auch sagt, man kommt schneller vielleicht in kreative Kampagnen rein, man kann irgendwie schneller Assets aufbauen. Das ist oft so ein Thema, wo ich sehr viele low-hanging fruits sehe, wo sich Leute auch einfach schwer tun damit. Aber auch das Thema so Prozesse im weitesten Sinne. Also wo sind Daten beispielsweise? Wo werden sie verarbeitet? Auch bis hin zum Thema Buchhaltung. Natürlich ist das nochmal ein anderes Datenschutzthema. Aber auch das Thema Buchhaltung, so da kommen irgendwo Rechnungen rein, die müssen irgendwie verarbeitet werden, guckt sich irgendwer an und so weiter. Viele Sachen, wo KI-Systeme schon sehr, sehr gut unterstützen können. Wo es nicht geht, kann natürlich immer noch der Mensch eingreifen.
Ja.
Aber das sind ganz viele Prozessthemen. Und auch das Thema Wissen im weitesten Sinne. Unternehmen haben gerade, die schon ein paar Jährchen gibt, ganz viele Daten im Unternehmen, ganz viel Wissen und die sind nicht selten an einer Person aufgehängt. Wenn die Person weg ist, das Wissen auch quasi mit raus. Und da auch das Thema quasi Second Brain, was wir mittlerweile auch jetzt aufbauen, so gucken, wie kriegt man denn wirklich so ein Unternehmensbrain hin, wo Informationen da sind fürs Thema Onboarding, fürs Thema Weiterbildung auch intern genutzt werden kann. Und da haben viele Unternehmen, glaube ich, echt so Wissensschätze oder Datenschätze auch intern, die gar nicht genutzt werden. Und das bringt mich zum letzten Punkt, Thema Datenschätze. Durch KI haben wir auch die Möglichkeit, große Datenmengen plötzlich verarbeitbar zu machen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch was viele Unternehmen haben, intern große Datenmengen auch für Kampagnen, für Marketing oder für einfach auch im Sales-Bereich, aus dem Service-Bereich, die einfach nicht greifbar sind, weil sie zu groß sind. Und dabei Assets raus zu generieren, aus allen Serviceanfragen eine FAQ-Liste zu erstellen. So, macht keiner, weil wenn es dann irgendwie 5.000 oder 20.000 Serviceanfragen sind, guckt keiner. Aber das sind so low-hanging fruits, wo man sagt, ihr habt das doch schon.
Ja. Boah, da rattert bei mir gerade schon so das Hirn, weil ich denke, ey, ja, voll die geile Idee, warum bin ich nicht selber drauf gekommen? Das Thema, das ich mir da nur manchmal stelle, ist, das alles scheitert ja meistens im Skillset und bei der Umsetzung. Also, ne, dass man muss ja erstmal den Mitarbeitenden beibringen, wie erstellt man sowas, wie macht man sowas. Und da seid ihr im Endeffekt die Experten darin. Deswegen mal Frage an dich zurück. Wie macht man das? Wie bringt man denn eigentlich seinen Mitarbeitenden diese KI-Skillsets bei?
Ich glaube, man braucht zwei Komponenten. Man braucht vor allen Dingen auch ein Commitment aus dem C-Level. Das heißt, das Unternehmen muss auch da die Awareness haben und sagen so, hey, wir wollen uns damit beschäftigen. Wir wollen uns nicht damit beschäftigen, damit ihr alle euren Job verliert, sondern weil wir glauben, dass Innovation entsteht. Das heißt, auch dafür Räume schaffen, Technologien schaffen, Tools schaffen, wie auch immer. Ganz, ganz wichtig. Und dann aber auch auf der anderen Ebene die Leute dazu enablen, weil mit KI haben wir aktuelle Technologie, die in jedem Medium da ist. Von der Tagesschau bis sonst wo. Von eher nerdigen Sachen bis hin zu allgemeingültigen Sachen. Das heißt, jeder hat irgendwie ein Gefühl dafür. Mhm. Und ich merke gerade, wir sind in so einer super krassen Bubble drin. Aber wenn du mit Leuten redest, die nichts damit jeden Tag arbeiten, ist es halt so, ja, dieses KI ist ja ChatGPT und das kann ja irgendwie zaubern jetzt. So salopp gesprochen. Das heißt auch einfach zu zeigen, was ich vorhin auch meinte, so was sind die Möglichkeiten, was sind die Limitierungen und dann meiner Meinung nach, das ist auch unsere Mission, maximal viel Praxisbezug. Das heißt, die Leute müssen selber damit arbeiten, weil die dann verstehen, ach, wenn ich jetzt hier das so ändere, was hat das denn für einen Einfluss? Und es ist ja gar nicht so schwierig. Ach, ich kann ganz normal mit dem Ding quatschen. Mhm. So. Und das ist was, wo man auch dann merkt, wenn die Leute verstehen, was sie da tun, dann denken sie auch immer mehr an das Thema und denken so, ja, bei einem anderen Task vielleicht, ach, das könnte ich auch, ich habe es auch letztes Mal so ähnlich gemacht, vielleicht kann ich das adaptieren. Und da merkt man, dann rollt das so langsam an, weil bei mir ist es auch so, man muss sich hinterfragen, was tut man eigentlich den ganzen Tag, was für Prozesse macht man und dann halt immer mehr an KI denken. Mittlerweile ist es bei mir ein ganz normaler Part von einem Workflow bei mir jeden Tag. Aber ich glaube, das ist schwierig. Also die Leute wirklich daran zu gewöhnen, hey, da ist eine neue Technologie und das ist kein, du musst nicht Excel-Formeln lernen oder sowas, sondern du hast einen Zugang und hast plötzlich, und das finden wir immer super toll, wenn da so Leute wirklich so hervorstechen, Möglichkeit, neue Dinge zu tun, die du vorher nie gedacht hast, zu tun, wenn du jetzt den gesamten Bereich Bild, Video, Audio, Code und so weiter angehst. Ja. Und da gehen, also bin ich immer total happy, wenn Leute dann irgendwie so drei Schritte weitergehen, so, ich habe das gemacht, was eine Aufgabe war, habe aber noch das und das und das gemacht, mega geil. Und ich so, ja, geil, genau, ja, das ist. Und dann so Leute zu finden im Team und die wirklich an so Position zu setzen, dass man sagt, die haben Bock drauf und die werden dann, wie man es nennt, Teamlead, Ambassador, wie auch immer man es nennen möchte, aber dass man so eine Person hat, die vielleicht eine Passion für das Thema hat, weil das ist
und das dann mit ins Team trägt.
Voll, weil ich glaube, das Beste ist nicht irgendwie eine High-Level-Präsentation, KI verändert alles, so das hat man alle schon mal gehört, sondern zu gucken, wie arbeitet man selber. Und meiner Meinung nach, die besten KI-Prozesse sind die, die nicht in irgendeiner Top-100-Liste stehen, sondern die so nah am eigenen Arbeiten sind, die so individuell sind, dass da kein Tool oder sonst was drauf kommt. Das macht den meisten Impact, meiner Meinung nach. Ja.
Wie viel Prozent deiner Zeit eines Arbeitstags nutzt du aktiv irgendwelche KI-Tools, KI-Prozesse?
Boah, Arbeitstag ist mittlerweile relativ lang. Kann ich gar nicht so beziffern, weil sie einfach fest in meinem Arbeitsalltag drin sind. Also ich habe nicht mehr diesen Ansatz, dass ich sage, ich gehe jetzt in ein KI-Tool rein, sondern ich habe teilweise auch mehrere KI-Tools parallel laufen, wo ich dann auch einschätzen kann, wie lange sie dann brauchen, was ich brauche für einen Input, was dann parallel läuft. Das heißt einfach bei mir ganz normal, dass ich halt KI-Tools nutze, natürlich auch zum Explorativen, dass ich sage, okay, was geht denn damit, was sind die Limitierungen, um einfach auch zu wissen, was Stand der Dinge ist. Aber ein Großteil des Tages ist es einfach ein fester Bestandteil. Ich könnte ja auch nicht sagen, was in ChatGPT mit drin ist bei mir, weil es einfach so ganz normal ist, zu nutzen.
Das habe ich schon mitbekommen, so Dinge, die gut funktionieren, auch an Formaten ist, halt Leute zu finden, Ambassadors zu finden, die da in die Organisation gehen. Was sind denn andere Formate, wo ihr selbst gemerkt habt, hey, das funktioniert super gut, wenn man das Thema KI-Weiterbildung im Unternehmen vorantreiben will? Und was sind vielleicht auch Themen, im Endeffekt Fuck-Ups? Was sollte man da eigentlich nicht tun?
Ich fange mal mit den Fuck-Ups an, so ein bisschen. Ich glaube, so ein paar Punkte wie zum Beispiel, das nur aus dem C-Level oder aus der IT rauszutreiben und die IT sagt jetzt, wir nutzen jetzt KI und dann gibt es 700 Lizenzen von einem KI-Tool für alle Beteiligten und dann ist man AI first. Das habe ich schon gehört, kein Witz. Ist leider selten so der Fall, habe ich auch noch nie mitbekommen. Das heißt, da zu gucken, dass man wirklich beide Seiten so mitnimmt. Das Unternehmen muss mitziehen, aber auch alle so viele wie möglich mitzunehmen, weil alle kriegt man eh nie mit, das ist bei jeder Technologie so. Und Formate gibt es ganz unterschiedliche. Es kommt so ein bisschen auf die Teamstruktur an, auch auf das fairerweise muss man sagen, auf die technologische Nähe von Teams, von Unternehmen, das macht einen Unterschied, aber so Hackathons beispielsweise, dass man zusammen an Problemlösungen arbeitet, dafür Raum geschaffen wird, das ist immer super, egal wie dieser Raum aussieht. Ja. Formate, die irgendwie mit KI nochmal zeigen, was denn geht. Das kann von einem Part in einem Townhall sein, das kann von einem AI Friday sein, wo Leute was teilen. Und dieses Inspirieren, diese zeigen, guck mal, ich habe das gebaut, sorgt ganz oft dafür, dass andere Unternehmen oder andere Bereiche denken, ach, wenn das geht, dann können wir so denken. Und das ist total spannend, das funktioniert super gut. Und was halt auch nicht funktioniert, meiner Meinung nach, sind diese typischen Ganztages-Workshops, wo man sagt, so, wir werden jetzt KI. Jetzt haben wir hier im besten Fall einen externen Speaker, der sagt jetzt einen Tag lang, was KI ist, und dann sind wir danach bereit für die KI-Welt. Ja. Dann gibt es noch Kaffee und Kuchen und dann sind wir happy. Ja. Weil das habe ich ganz früher häufig gemacht und da habe ich gemerkt, das reicht nicht. Du brauchst halt mehrere Touchpoints. Das heißt, da zu schaffen, wie kriegt man es hin, nicht nur einmal irgendwie KI hier so, bitteschön, sondern auch regelmäßig an den Tag zu legen. Da ist zum Beispiel jetzt unseren KI-Führerschein, wo wir auch 8 Wochen die Unternehmen begleiten, mit Aufgaben, mit Input, mit Austausch. Also wirklich, dass das so irgendwie in den Alltag reinrutscht und dann in Hoffnung, dass es ein Habit wird.
Ich glaube, unser People-Team hat gesagt, so 70% des Lernens entsteht eigentlich genau, wenn du dir die Hände schmutzig machst und in die Tools reingehst und das halt sozusagen live übst. Und
es kommt und der Austausch untereinander ist auch total wichtig, weil dann merkst du irgendwie, ich habe das haben wir oft bei Sessions auch, wo dann, ich habe das so und so gemacht und dann kommt dann aus dem selben Team so, ja, aber ich hast du mal so, ich habe das letzte Mal auch mal gehabt und dann so ein, ach ja, cool, das gegenseitiges Lernen sollte man auch nicht unterschätzen, dass man doch diesen Austausch fördert.
Ja, cool.
Let's go, der Tech-Check.
Jetzt gehen wir mal in den Hauptteil über.
Yes.
Haben wir ganz viel über KI im Generellen gesprochen. Und ja, wenn ich dich auch mal da habe, sollte ich das auch dringend nutzen. Ich will aber ganz dringend auch verstehen, wie du als Tool-Experte eigentlich dein eigenes Unternehmen aufbaust, Snipkey. Und ich will insbesondere verstehen, wie das auf der ganzen Go-to-Market-Seite ausschaut. Also wie schafft ihr es eigentlich, Interesse für euer Produkt zu generieren, dann das Interesse in wirklich zahlende Kundschaft zu verwandeln. Bevor wir da aber reingehen, ihr seid ja bootstrapped. Das heißt, ihr müsst im Endeffekt aus euren eigenen Mitteln, die ihr erwirtschaftet, wachsen. Was bedeutet das ganz konkret für eure eigene Toolauswahl? Wie wählt ihr Tools aus und wie kauft ihr diese ein?
Dadurch, dass ich, glaube ich, eine recht große Tool-Affinität habe, sind wir da sehr schnell, was den Tool, die Tool-Auswahl angeht. Also ich versuche auch die Leute dazu zu enablen, auch ganz häufig die Hand zu heben, wenn sie sagen, da ist ein Tool, was mir Zeit spart.
Ja.
Ich bin da auch sehr konsequent, was den Einkauf angeht. Wenn ich sage, da ist ein Tool, was ich vielleicht sogar kenne im besten Falle, und eine Person sagt, guck mal hier, ich brauche die Pro-Version, um da Zeit zu sparen, ist halt direkt die Rückfrage, was willst du damit machen?
Ja.
Und wenn ich da mal grob überschlage und weiß, okay, da wird X Stunden Zeit gespart, kostet mich Y, ist das sehr, sehr schnell gekauft.
Ja.
Und was ich halt auch versuche, in Formaten, aber auch im eigenen Team, diese Mentalität loszuwerden, Software ist kostenlos.
Ja.
Weil gerade im KI-Bereich kostet halt jede Anfrage, kostet Geld, dem Tool. Das heißt, irgendwer zahlt es, entweder mit eigenen Daten oder mit einem Trial oder sonst was. Und wenn man es richtig nutzen will, muss man dafür zahlen. Einfach irgendwo Kosten entstehen.
Ja.
Ist halt so. Und das heißt, da gehe ich in den Toolkauf, bin ich sehr, sehr schnell. Also es kann innerhalb von, Jens, hier ist ein Tool, wir brauchen irgendwie die Pro-Version, wir kommen ans Limit, wir brauchen das dann, dafür machen 5 Minuten dazu gekauft. Also da sind wir zum Glück noch in der Größe, wo das halt auch schnell geht.
Ja.
Wir haben einen Passwortmanager, das heißt auch da eine vernünftige Struktur aufgebaut, wo das auch geteilt wird. War natürlich am Anfang war es eine Excel-Tabelle.
Ja,
dann
klar.
Ist man dann in eine vernünftige Lösung gegangen.
Ist bei uns bis heute.
Bitte. Und das heißt, da ist es relativ schnell. Und natürlich die Tool-Auswahl, natürlich gucke ich mich auch um, aber ganz viel erreicht mich halt einfach. Also ich habe auch einen KI-Newsletter, das heißt, da habe ich natürlich auch die Nähe und informiere mich immer über Entwicklung.
Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wo kriegt man als KI-Tool-Experte eigentlich KI-Inspiration her?
Sehr, sehr gerne, kann ich gleich darauf eingehen. Das heißt, aber ich gucke fairerweise auch bei Vergleichsplattformen, muss man, also ohne jetzt irgendwie da Reviews bewusst zu nehmen.
Ganz wichtig.
Haken dran. Das ist natürlich auch, wenn man irgendwie ein Tool hat, eine Richtung, finde ich es ganz spannend, auch mal schnell in Alternativen reinzugehen. Natürlich muss man auch sagen, sind KI-Tools da mittlerweile auch sehr, sehr gut, aber manchmal auch mit dem Reviews-Part oder mit den Bewertungen nochmal dazu, so ein bisschen das Gefühl zu haben.
Mhm.
Aber ganz oft ist es bei mir so, dass ich einfach schon einen ganz guten Marktüberblick habe. Mhm. Und für ein Newsletter tatsächlich oder generell für die Tools, Ganz viel Social Media und auch gute Automation. Also ich habe verschiedene Crawler, die mir verschiedene auf Keyword-basierte Sachen immer rausspucken jeden Tag, wo ich sage, kann ich schnell mich mal überfliegen und gucken. Wir bei uns in Slack haben wir auch verschiedene Automations, die dann entsprechenden Content zusammen crawlen, für uns aufbereiten. Aber tatsächlich auch so Social Media Plattformen wie X beispielsweise, wo es halt viel über kurz, schnell, Geschwindigkeit aber auch eine teilweise sehr gute Tiefe geht, was immer von man X halten möchte. Aber die Qualität der Inhalte, je nach Bubble, ist da echt noch gut, auch gerade im KI-Bereich.
Cool, spannend. Gut, jetzt gehen wir mal rein in die erste Phase eines typischen Marketing-Funnels, Go-to-Market. Das ist nämlich das Thema erstmal Reichweite aufbauen, wirklich Awareness, sprich die Leute müssen erstmal darauf aufmerksam werden. Und ich habe mal von der Seite natürlich Snipkey mir angeschaut und ich glaube, einer eurer wichtigsten Kanäle, um genau das zu erzielen, nämlich Reichweite und Awareness, ist vielleicht deine Personal Brand auf LinkedIn. Frage 1, liege ich damit richtig? Und Frage 2, welcher Tech-Stack, also welche Tools benutzt du eigentlich, um deine Personal Brand zu bespielen und das alles im Hintergrund zu machen?
Frage 1, ja, wahrscheinlich. Also da bin ich auch sehr happy, dass ich da irgendwie über die Jahre diese Nähe zu Tools einfach durch eine Passion aufgebaut habe, durch das Thema KI und da wirklich eine Personenmarke mehr oder weniger drum aufgebaut habe. War nie geplant, aber es war einfach das Thema, wo ich Bock drauf habe und wo ich hoffentlich auch eine recht große Glaubwürdigkeit hat mitten hinten dran habe und eine Marke aufgebaut habe. Das heißt, das spielt eine sehr, sehr große Rolle, auch das Netzwerk, was ich über die letzten Jahre aufgebaut habe. Und das Thema LinkedIn ist halt, oder generell Markenaufbau, Personal Brand, mache ich schon 3-4 Jahre vor KI. Das heißt, das ist nichts, was irgendwie erst mit KI gestartet ist. Ist ein Prozess. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht denkt, über Nacht ist das irgendwie hochgegangen. Und das ist total wichtig. Zweite Frage nochmal.
Welche Tools sind eigentlich dahinter, um diese 55.000 Follower zu spielen?
Erstaunlich wenig.
Tatsächlich.
Ja, doch. Also ich habe mich fokussiert auf ein Social Network, weil ich auch die anderen fairerweise nicht so gerne mag.
Ja.
So, weil da ist mir zu viel Bullshit und zu viel Hate teilweise auch und zu viel Anonymität, was dann irgendwie auch zu nicht reflektierten Inhalten führt, wo ich sage, so möchte ich nicht. Und da bin ich tatsächlich hauptsächlich auf LinkedIn aktiv, bin aber auch da sehr vorsichtig, was irgendwie übermäßige Automation bei LinkedIn angeht, weil das ja auch nicht so gerne von LinkedIn gesehen wird, wenn zu viel automatisiert wird. Und bei mir aber auch der Qualitätsfokus von meinem LinkedIn-Netzwerk immer eine Rolle gespielt hat.
Ja.
Das heißt, ich bin gar nicht so auf Masse gegangen, sondern habe immer auf Qualität gesetzt.
Ja.
Das heißt, was ich mache, ist eigentlich vor allen Dingen die Content-Planung ist was ich sage, wo Tools unterstützen, aber auch überschaubar wenig. Also ich lasse mir, wenn selten mal von KI irgendwie einen ersten Draft für ein Thema schreiben, wenn ich sage, wie könnte ich das denn aufbauen? Wie könnte ich denn da irgendwie eine gewisse Hierarchie reinbringen? So, das ist cool. Und die Texte sind in der Regel immer von mir geschrieben, weil es mein Duktus ist und ich da irgendwie auch eine andere Passion anlege.
Welches Modell nutzt du da am liebsten?
Wechselt immer ein bisschen. Wechselt eigentlich regelmäßig zwischen Gemini, Claude und ChatGPT. Ja. Kommt immer drauf an, was das Thema ist. Claude ganz gerne, wenn es um nochmal ein bisschen Textqualität geht, habe ich das Gefühl, dass das Modell aktuell noch ein bisschen weiter. Gemini geht aber da auch immer besser Richtung rein. ChatGPT natürlich auch, aber die Modelle entwickeln sich. Das ist immer eine neue Modell-Update.
Ja.
Thema Personalisierung wird immer besser. Das heißt, da rotiere ich immer ein bisschen drauf, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen. Manchmal, nicht selten, wechsle ich auch die Modelle und gucke einfach mal. Und am Ende Notion.
Ja.
Ganz einfach Notion als Datenbank, um meinen Contentplan zu haben, dass ich schedule, wenn dann über LinkedIn.
Ja.
Ansonsten einen Dump zu haben für die Ideen, die man hat, das ist für mich essentiell, dass ich sage, das könnte ich mal bei LinkedIn posten, das in den Content-Kalender reinzupacken, für mich zu sehen, ich habe hier was, könnte es heute posten, wie viel Aufwand ist das, habe ich dafür gerade Zeit, es kam was irgendwie Wichtiges rein, muss ich heute posten, anders schiebe ich nächste Woche rein. Das ist für mich total essentiell, weil sonst würde ich nicht wissen, was ich poste und würde ständig Sachen vergessen.
Ja. Gibt es noch andere Kanäle, die für euch gerade in dem Awareness Top of Funnel, also oben im Bereich so wichtig sind?
Also natürlich in dem Fall Organic Social macht viel aus, aber auch das Thema E-Mail-Marketing spielt eine größere Rolle bei uns und auch das Thema Paid. spielt immer eine größere Rolle bei uns. Also wir versuchen auch natürlich alle möglichen Kanäle mal anzutesten, auch andere Social-Media-Kanäle mal anzutesten, um zu schauen, was funktioniert da, wie können wir da entsprechend unsere Ziele erfüllen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass mein Marketing einfach offen bleibt und sagt, wir versteifen uns nicht auf diesen einen Kanal, sondern vielleicht hat man auch noch keine Ahnung oder nicht den perfekten Weg gefunden für einen anderen Kanal. Mhm. Aber gerade Paid, E-Mail und dann Brand Awareness ist halt für uns auch mal ein spannender Kanal und auch einfach ist nicht wirklich ein Kanal, aber auch Partnerschaften. Einfach zu gucken, wie können wir mit Leuten, die eine Audience haben, ähnliche Ziele haben, da zusammen was erreichen. Und das sind so die Sachen, wo wir gerade sehr viel Spaß haben.
Welches Tooling nutzt ihr, um den Newsletter? Ist ja, glaube ich, auch gar nicht so klein. Also ich glaube, da wie viele Follower?
Genau, also ich habe zwei. Wir haben einmal den Snipkey-Newsletter und einmal meinen persönlichen Newsletter. Ja. Das ist noch getrennt, weil das eine ist quasi meins, aber natürlich immer noch mit dem Snipkey-Zusatz dazu. Und bei Snipkey haben wir auch Newsletter. Bei meinem persönlichen nutze ich aktuell Brevo als Tool. Ist einfach so über die Jahre gewachsen und ist einfach so ein Tool, was einfach da ist und läuft. Mhm. Für Snipkey setzen wir aber voll auf HubSpot, als CRM. Und ich habe schon vor Snipkey viele, viele Jahre mit HubSpot gearbeitet und kenne halt die Power da drin. Mhm. Und wenn du halt dann Leute auch im Team hast, die du so ein bisschen Richtung Enablement, Richtung HubSpot ziehst, dann kann das halt auch sehr, sehr schnell sehr viel Spaß machen. Wir machen auch viel mit HubSpot zusammen. Das heißt auch klar, wieder eine coole freundschaftliche Beziehung, oft auch in vielen Bereichen. Ich kenne auch viele von HubSpot. Und da hat man einfach sehr viel Spaß, auch was das ganze Thema Marketing Automation angeht.
Da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal ein bisschen tiefer rein, wenn es um das ganze Thema Nurturing und rein in den Funnel. Aber eine Sache hat mich da schon nochmal interessiert. Was so war so dein letzter krasser Growth-Hack oder welches krasse letzte Tool-Experiment hat eigentlich bei dir im LinkedIn-Content-Bereich nochmal für so einen richtigen Push gesorgt?
Boah, da war was. letztes Jahr, ich glaube, war Ende November, habe ich eine Idee gehabt, ich könnte ja mal gucken, wie gut ein KI-Modell, ein Bildmodell, ein Text eines LinkedIn-Profils in eine Infografik verwandelt. Und guck da mal. Idee war eigentlich, das generell Content-wise zu machen oder für Content. Und habe das dann einfach mal mit LinkedIn-Content für meinen eigenen probiert und dachte mir so, oh, das sieht aber schön aus. Also so eine Infografik mit meinem Werdegang, richtig geil. Das ist geil. Krass. Und Nano Banana Pro wurde damals dafür eingesetzt und diese Textaffinität, diese Context-Awareness war super, super stark. Also ich hatte einmal bei mir im Lebenslauf einen Bereich, wo es um den Bereich Freizeitparkmusik geht, sowas ganz Abstraktes. Und da waren dann so kleine Achterbahnen drin und so weiter. Super geil gemacht. Und dann dachte ich mir so, cool, baust du mal ein Tool dafür, übers Vibe-Coding. Hab's ausprobiert, klappte erstaunlich gut. War erstaunt, wie gut das einfach ging und lief und auch relativ schnell gebaut war. In 3-4 Stunden hatte ich das Ding fertig, oder 4-5. Und dachte mir, ja, teilst du mal bei LinkedIn, einfach weil ich auch inspirieren möchte und zeigen möchte, was geht und wie machst du das? So einfach wie möglich. Das heißt, ich habe noch eine andere API gehabt, die einfach auch die LinkedIn-Daten entsprechend bereitgestellt hat. Also don't make people think. So einfach wie möglich. Und dann geschaut, ich kenne so ein paar Leute aus der LinkedIn-Bubble mit guter Reichweite schon, für die könnt ihr es schon mal generieren und auch mal quasi im Post mit inkludieren.
Mein Ziel war, Hack.
Ja, glaub mir, das ist ja, wenn, dann könnte dadurch überhaupt eine Viralität entstehen. Ja, das war dann ein bisschen, also mein Ziel war so, für mich ist ein Post erfolgreich, wenn er 100 Likes hat und Kommentare so ein bisschen. Das war bei mir auch so, ja, 100 Likes, Leute finden es vielleicht cool, probieren es vielleicht mal aus und habe dann auch zum Glück ein kleines Wasserzeichen in jedes Bild reingemacht, was generiert wurde. Die Kosten waren auch bei uns, das heißt, wir haben auch jedes Bild quasi bezahlt und das ist dann so ein bisschen explodiert. Ich glaube, er hat es an einem Freitagmorgen gelauncht, auch bei LinkedIn. Und ich glaube, so in einer Woche, Pi mal Daumen, hatten wir so 130.000 Bilder generiert.
Ja, absolut krass.
Und entsprechend auch auf LinkedIn geteilt. Das heißt, ich konnte auch nicht mehr nachvollziehen, wie viele Bilder oder wie viele Posts überhaupt gepostet wurden. Weil Leute, und das fand ich super schön, unglaublich viel Spaß hatten, was für Generationen daraus kamen, wie ihr eigener Lebenslauf plötzlich dargestellt wurde und die haben es geteilt ohne Ende. Die LinkedIn-Redaktion hat es irgendwann aufgegriffen das hat so Wellen geschlagen und das war tatsächlich so letztes Jahr auf jeden Fall das Ding schlechthin, was glaube ich über das ganze Jahr so die krasseste Marketing-Aktion war, die jemals war, aber auch ein Lucky Punch einfach. Guter Timing. Auch was ja häufig passiert, du nimmst ja so virale Trends irgendwie aus den Staaten und adaptierst es für den deutschen Markt. Ich habe das noch nie in Amerika gesehen. Das heißt, es war einfach so der Zufall, ich könnte mal meine LinkedIn-Daten reinpacken, mal gucken, was passiert. Ja. Und das halt dann wirklich man hat was Persönliches gehabt, Menschen fanden das toll Und das war viel zu krass.
Also, du hast mir das ja auch dann geteilt für mein Profil und das war dann auch im Handball-Theme, weil ich irgendwo.
Das war geil, ne?
Ja, weil ich irgendwo in meiner Bio stehen gehabt hat, dass ich gerne Handball spiele. Und
das fairerweise habe ich das selber nochmal hinzugefügt, weil ich wusste, dass du das gerne machst.
Ja.
Und dachte mir so, das findet Marvin bestimmt schön.
Ja, mega. Also krass, ne? Und dann 130.000 Leute, 130 Double Options im Marketing, denkt man so, boah, geil. Also mega, mega cool.
Ja, das ist krass. Also da auch so gucken und das war auch. Ich habe am Anfang diese Realität gar nicht mitgedacht. Das heißt, wir haben auch da während des Wachstums irgendwie so ein bisschen mitgezogen, geguckt, was passiert da.
Ja.
Und hat wirklich so ein Trend. Und das war auch schön, weil das Leute auch gesagt haben, ey, vielleicht ist das die Zukunft der Lebensläufe. Und ich dachte so, hey, das war gar nicht meine Absicht. Ich wollte einfach nur schöne Bilder generieren und zeigen, was auch mit Vibe-Coding einfach geht, dass Leute Ideen umsetzen können. Und das ist, glaube ich, eine schöne, es zeigt schön, dass Ideen immer umsetzbarer sind, auch mit Hilfe von generativer KI und auch schnell und.
Was ich an dem Punkt auch total lustig fand, war, und das ist ja das Neue, was jetzt auch mit den ganzen KI-Modellen kommt, nämlich die variablen Kosten, die machen ja da schon, es ist nicht mehr wie bei Software, das ist einmal gebaut und dann kann man eigentlich die variablen Kosten ignorieren. Hier ist es ja so, dass jedes Mal, wenn du ein LLM anschmeißt, da reale Kosten entstehen und dass du das sogar wirklich so, sollten wir das online lassen, weil es wird jetzt gerade ganz schön teuer.
Ja, das ist natürlich, auf der einen Seite, ja klar, das ist natürlich was. Auf der anderen Seite muss man überlegen, wir haben so viele Brand-Touchpoints geschaffen und ich bin ein großer Verfechter davon, Marken aufzubauen, multiple Touchpoints, so viele wie möglich zu schaffen, um einfach immer im Kopf zu sein der Audience. Und wenn wir dasselbe Geld in Ads reingepackt hätten, hätten wir nicht diese positiven Effekte gehabt und auch definitiv die Viralität, hätten wir irgendwelche Ads gehabt, die sehen ganz schön aus, dann Leute da draufgeklickt, sich angemeldet für irgendwas, Webinar, keine Ahnung was, aber nicht dieses Positive zu einer Marke.
Ja.
Und bei fast allen Postings war da kommt noch das Thema Personal Brand irgendwie markiert, aber auch in fast allen Bereichen ist Snipkey.
Ja.
Und das kannst du nicht kaufen.
Ja.
Und da sind die Kosten, glaube ich, schon gut investiert gewesen.
Top-Überleitung zurück zu Snipkey. Wir wollen ja eigentlich über euer Tech-Stack sprechen. Als ich das analysiert habe, ist mir auch gefallen, ihr habt ja eigentlich einen zweiseitigen Ansatz. Also ihr habt einmal die Unternehmenskunden, aber habt natürlich auch ein Produkt gebaut für Einzelpersonen.
Mhm.
Geht ihr da auch da unterschiedlich vor im Marketing?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich für Einzelpersonen hast du dann klassisches Subscription-Base, das heißt ein Abo-Modell und dann hast du natürlich Formate wie Webinare, wie Freebies und so weiter, wo du dann einfach eine Funnel-Logik hast. Damit kannst du dann mit HubSpot relativ viel machen, dass du halt auch entsprechend Nurturing machst, E-Mails aufbereitest und dann zu gucken, wie kriegst du die Leute dazu, halt Interesse zu haben, wenn sie schon was gezeigt haben.
Ja.
Und beim B2B-Bereich ist natürlich so, dass dann auch viel über Enrichment, also Anreicherung von Daten passiert. Wie haben wir denn eigentlich bei uns, wer hat Touchpoints mit uns, was könnte interessant sein, um uns zu schauen, was für Unternehmen bewegen sich da gerade im Markt. Gar nicht irgendwie, dass wir irgendwo anrufen oder Kaltakquise machen oder sowas, sondern einfach so schauen, wie kriegen wir die Unternehmen, die Interesse haben, dafür begeistert und halt auch einfach mit den Leuten zu reden. Also gar nicht irgendwie mit High-Price-Offer und sowas, sondern einfach mit den Leuten. Wir wollen immer verstehen, wo steht das Unternehmen. Wir haben auch gerade für die B2B-Formate sehr umfangreiche Fragebögen. Mhm. Wir wollen wirklich verstehen, was machen die gerade, wo stehen die alle, die einzelnen Personen sogar so runtergebrochen. Und das ist einfach noch was, wo wir mit den Leuten reden müssen.
Mhm.
Und da lernen wir, um das Produkt besser zu machen im B2B-Bereich. Aber es ist einfach auch eine totale Wertschätzung, wenn wir dann so viel Zeit investieren, um auch was Geiles zu bauen. Und so versuchen wir dann auch in dem Bereich stark zu unterscheiden.
Okay, sprich, die Unternehmen kommen oder beziehungsweise Unternehmen und Einzelpersonen kommen ganz stark zu euch, aka viel inbound.
Ja, viel inbound.
Dann melden sie sich wahrscheinlich über irgendwelches Formular an und dann landen sie in eurem CRM-System und gehen in das sogenannte Nurturing, also werden da weiter qualifiziert.
Was ist denn Nurturing, Marvin?
Nurturing ist es, dass wir Leute, die sich über ein Formular, ich gehe mal davon aus, das Formular ist bei euch auch über HubSpot,
was für ein Zufall,
reinkommen ins CRM-System mit verschiedenen weiteren Touchpoints, oft E-Mail, ganz oft auch das Produkt selbst, eben weiter qualifiziert, sprich mit Inhalten bespielt, dass sie sich weiter aufschlauen können, was dann hoffentlich dazu führt, dass sie irgendwann am Ende sich gut genug fühlen und gut genug informiert fühlen, die Kaufentscheidung zu treffen.
Und perfekt.
Wie geht ihr davor?
Was natürlich total spannend ist mittlerweile mit KI-Tool oder mit Tools im Allgemeinen, dass das Thema Nurturing oder generell auch Enrichment, also die Anreicherung von Daten, total interessant ist.
Super, jetzt hast du mich.
Ich weiß, ich muss dich mal reinlaufen lassen. Das heißt, wir nutzen zum Beispiel Clay als Tool, um zu schauen, was macht denn diese Person noch so? Mhm. Und das ist ja nichts Neues im Endeffekt. Eine Person, je nachdem, was für ein Level du hast oder was für eine Aufmerksamkeit im Internet, hast du natürlich Touchpoints. Du postest bei LinkedIn, du hast irgendwie eine Position, das Unternehmen macht irgendwas, du hast vielleicht schon mal über KI gesprochen und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst einfach mit Clay sehr viele Touchpoints zu einer Person aufgrund einer E-Mail, die oft einfach auch die Domain von dem Unternehmen ist, nochmal herausfinden, was macht die Person eigentlich, was ist die im LinkedIn-Profil, gibt es irgendwelche Pressemitteilungen, irgendwelche Artikel, wo treibt sich rum, im Podcast und so weiter. Mhm. Kannst du alles zusammenfügen und halt ein besseres Personenbild bekommen. Mhm. Und da ist natürlich in Zukunft auch immer mehr das Thema Segmentierung da. Mhm. Also wir gucken, okay, wenn je besser wir die Produkte auch schärfen, je besser wir die Produkte unterteilen, desto mehr können wir auch da noch besser ansprechen, dadurch, dass wir segmentieren, die Leute halt einteilen, was könnte für die gerade das beste Produkt sein. Mhm. Und das ist einfach was für uns ein, glaube ich, niemals endender Prozess, weil es geht immer geiler. Ja. Wo wir gerade schon die ersten guten Schritt machen und dann so schauen, wie können wir da die Leute am besten adressieren. Mhm. Das heißt, dieses klassische, einfach nur E-Mails rauszuballern, wegen E-Mails rausballern und plötzlich Touchpoints haben, kannst du halt machen, aber wir wollen da schon irgendwie zwei, drei Gedanken mal mit verlieren.
Ja. Das heißt, ihr nutzt Clay als so eine Art Zwischenlayer, als Tool, wo man dann noch zusätzliche Informationen zum Unternehmen, zur Person an sich bekommt, um dann wieder hyperpersonalisierte Botschaften, E-Mails etc. auszusenden.
Genau, und am Ende geht es dann auch wieder bei dem anderen. Wir wollen verstehen, was das Unternehmen umtreibt, wo sie gerade stehen, wie wir unterstützen können. Weil einfach so sagen, hey, ihr brauchst jetzt KI-Weiterbildung, weil sonst kommst du in den Knast, weil irgendwie KI-VO. Das macht halt auch keinen Sinn. Und da ist halt sowas total gut und dadurch, dass es halt ganz viele Touchpoints im Internet gibt, die einfach offen liegen, ist ja nicht so, dass es irgendwie Geheimnisse sind, sondern die liegen halt brach, aber die sind halt einfach nicht handelbar gewesen, um manuelle Research zu machen bei vielen Kontakten im CRM. Und da gehen wir so ein bisschen damit vor.
Nutzt ihr da eigentlich unterschiedliche Tools, wenn ihr jetzt auf Unternehmenskunden schaut oder auf Einzelpersonen?
Nee, also wir haben alles in HubSpot drin. Ja. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, weil wir haben zwar zwei Produkte und zwei Zielgruppen, aber ganz oft ist so, und das haben wir am Anfang auch gemacht, dass die Plattform so B2C war gefühlt, ist sie aber nicht. Ganz oft hast du halt Leute aus dem Unternehmen, die sich die wenigsten Leute sagen, ich setze mich jetzt abends mal hin und lerne KI. Das hat immer irgendeinen Bezug zum Business. Ja. Eigenes Business, Fremdbusiness, wie auch immer, oder Arbeitgeber. Das heißt, wir merken auch, dass da ganz viel Überschneidung ist. Mhm. Und auch gerade, wenn du sagst, irgendwie du hast ein CRM, dann sollte das die Single Source of Truth sein. Und wir haben ganz oft auch Übergänge von der Plattform zu anderen Formaten und andersrum. Ja. Und das muss halt in einem Tool trackbar sein, weil sonst schaffst du irgendwelche Datensilos und dann hast du auch keinen Spaß mehr.
Und bei vielen Tools gibt es ja sowas, wenn man sich da anmeldet und das sogenannte Onboarding, sprich so die ersten paar Schritte in dem Tool selbst macht, dass man auf sogenannte Aha-Momente eben guckt. Habt ihr sowas? Wie trackt ihr sowas? Mhm. Und wenn ein User diesen Aha-Moment ausfüllt, was macht ihr dann? Ganz viele Fragen.
Boah, ganz viele Fragen. Ich glaube, das Onboarding könnte noch geiler sein. Ich glaube, das kennt man selber. Man hat so viele Ideen, wie es dann irgendwie noch personalisierter, noch geiler sein kann. Aber das halt A, Zeit und Technologie und einfach Prioritäten einfach, die setzen musst. Wir haben es aktuell so, dass wir natürlich versuchen, die Person zu verstehen. Das heißt, wir haben am Anfang verschiedene einfache Fragebögen, um
auch
zu schauen.
Über HubSpot dann wahrscheinlich?
Tatsächlich, es fließt alles in HubSpot rein. Das Interface sieht ein bisschen anders aus. Ja. Also soll schon irgendwie so seamless sein wie möglich. Das ist auch immer mehr, wo wir hinwollen. Immer mehr wirklich eine gute Experience auf allen Produktebenen zu machen. Und das heißt, da versuchen wir erstmal den Kunden noch besser zu verstehen, als was wir sowieso schon über ihn wissen. Und dann halt auch über Lernpfade beispielsweise, ihm schon mal so ein bisschen so ein Nudging zu geben, in welche Richtung könnte es gehen. Aber dann das Thema Personalisierung und auch vielleicht auch KI-Support, sage ich mal, im weitesten Sinne auf der Plattform, immer mehr zu spielen. Über Chatbots, über Lernbuddies, so in die Richtung. Und da wirklich versuchen, dass Leute einen einfachen Zugang finden, weil das ist ja auch ein bisschen unser Ziel. Mhm. Und bei anderen Produkten wie im KI-Führerschein beispielsweise, da auch zu schauen, mit maximal viel Personalisierung ranzugehen. Aber das ist halt immer noch ein sehr menschliches Produkt, da will zwar auch Onboarding, aber das ist dann meistens über uns, wo wir sagen, wir wollen auch die Unternehmen verstehen. Und dann haben wir zwar auch KI-Unterstützung, aber auch viel einfach Gespräche.
Auf welcher Plattform habt ihr eigentlich das Produkt an sich gebaut?
Das ist aktuell auf WordPress. Mhm. Einfach weil wir damit sehr, sehr lean unterwegs waren. Unser MVP damals war auf Notion.
Oh, krass.
Das war sehr, sehr MVP-mäßig. Und wir wollten einfach gucken, reicht die Qualität der Inhalte dafür?
MVP.
Oh, Minimum Viable Product.
Ja.
Quasi eine ganz, ganz einfache Version, ja, um zu gucken, läuft das überhaupt, bevor ich...
Wird das angenommen?
Wird das angenommen. Bei uns war es wichtig, zahlen die Leute dafür?
Ja.
Wollen die ein geiles Tool haben oder wollen die gute Videos haben? Und da haben wir es auf Notion gebaut, was eigentlich nicht dafür ausgedacht ist, eine Lernplattform auszubauen, Gottes Willen. Leute haben dafür bezahlt. So,
krass.
Und das war so, yo, geil. Und dann war der nächste Schritt WordPress. Und da ist halt auch die Sache immer mehr Richtung ein Produkt, ein Ökosystem zu schaffen. Das machst du aber nicht von heute auf morgen.
Mhm.
Aber da gucken wir, dass wir sehr viele Sachen sehr lean gemacht, um Sachen zu validieren, zu gucken, funktioniert es am Markt? Sind die Ideen, die wir haben, sinnvoll?
Ja.
Bevor wir da irgendwie ein halbes Jahr dran tüfteln, kannst du ja im KI-Bereich sowieso nicht machen. Ein halbes Jahr ist sehr viel.
Ja, das stimmt. Und das ganze Tracking, also zu messen, wie viele User sind da jetzt eigentlich auf der Plattform unterwegs, machen die auch tatsächlich die Sachen, wo wir hoffen, dass sie machen?
Ja, also das Tracking natürlich im gewissen Maße über HubSpot im CRM, da fließen so viele Datenpunkte ein wie möglich. Das heißt, da gucken wir natürlich dann auch, dadurch, dass ich aber auch aus meinem Marketing-Background eine sehr große Liebe zum Google Tag Manager habe und da kann man so viel schöne Sachen machen, so viel tracken, haben wir halt auch die Google Suite als Setup, das heißt den Google Tag Manager, um zu gucken, was kann man wie tracken, was passiert auf der Webseite und dann halt auch Google Analytics drin, um einfach entsprechende Webmetriken zu entdecken.
Ja.
Und da haben wir Reportings in HubSpot, wenn es dann eher CM-lastig wird, wenn wir dann wirklich beispielsweise Kampagnen haben, aber auch irgendwie generell Web-Analytics fahren wollen, wie bewegen sich User auf der Seite, bis hin zu Heatmap-Pools wie Clarify beispielsweise, um zu schauen, wie bewegen sich Leute auf der Webseite, auch zum Bug-Report super gut, wenn die Leute sagen, es funktioniert nicht, guckst halt in eine Heatmap rein oder in Recording. Das ist total wichtig.
Mega. So, die letzte Phase ist das ganze Thema rund um, bleiben die Kunden eigentlich begeistert dabei, sprich werden sie so zu sogenannten Advokaten. Und da ist mir aufgefallen, ihr habt so eine kleine Community gebaut.
Mhm.
Ne, die habt ihr, wenn ich es richtig gesehen habe, in Circle.
Genau, richtig.
Circle hat mir tatsächlich vorher noch gar nichts gesagt. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu Circle verlieren und vielleicht auch, welche Tools da noch mit reinspielen, um so eine Community überhaupt zu steuern.
Mhm. Community ist ein riesengroßes Thema und echt eine Challenge, weil du schaffst halt immer mit der Community irgendwie einen anderen Ort, wo Leute hin müssen. Und das ist schwierig, weil es ist keine Gewohnheit, irgendwie noch ein Tool dazu haben. Und wir haben gesagt, wir wollen natürlich ähnlich wie im Führerschein auch das Thema Austausch fördern.
Ja.
Und dann haben wir mit Circle einfach eine Plattform, wo es verschiedene Chat-Channels gibt. So ein bisschen Microsoft Teams oder Slack, so in die Richtung. Das heißt, du hast verschiedene Channels, die haben verschiedene Layouts, muss man fairerweise sagen. Du hast auch ein Lernmanagement-System, du hast auch Events mit drin, so Live-Events. So, das ist alles so ein bisschen gebündelt. Und das halt auch zu nutzen, um den Austausch zwischen den Videos, die man guckt, und auch untereinander zu schaffen. Und das ist ganz cool, weil da entstehen gewisse Dynamiken. Wir haben auch schon Leute für unser Team darüber gefunden, weil die sich eingebracht haben und dann gesagt, ach cool, wollen wir irgendwie was machen zusammen. Das heißt, da eine ganz coole Sache. Ist aber auf jeden Fall, muss ich sagen, eine Herausforderung, so ein Community-Thema aufrechtzuerhalten, weil du kannst dich davon ausgehen, du schmeißt ein paar hundert Leute rein und die machen dann schon.
Ja.
Also du musst schauen, wie kriegst du Traction rein, wie viel bringst du selber rein, und das funktioniert immer besser, immer schlechter, muss man fairerweise sagen.
Ja.
Aber da versuchen wir einfach genau diesen Austausch zum Thema KI halt auch zu fördern.
Mega, cool. Jetzt sind wir einmal durchgegangen. Ich habe gelernt, Awareness-Kanal Nummer 1, deine Personal Brand, das Tech-Stack dahinter, eigentlich total lean mit Notion und ansonsten so ein bisschen Inspiration über verschiedene KI-Tools. Wenn die User reingehen, dann landen sie in HubSpot als zentrales CRM, als Source of Truth. Mit Clay wird dann versucht, nochmal die Kontaktdaten anzureichern, um sie dann sozusagen auf der Plattform, die auf WordPress basiert, zu bespielen. Auch hier die ganzen Analytics sollten HubSpot rein laufen, werden aber natürlich auch mit dem Google Tag Manager gemacht. Und das ganze Thema Community ist bei euch über Circle. Das heißt, wir gehen jetzt in meine Lieblingsrubrik über. Das sind nämlich die sogenannten Quickfire-Questions.
Ich habe zum Toolstack noch einen kleinen Zusatz, wenn ich noch darf, Marvin.
Auf jeden Fall.
Für uns ist tatsächlich, oder für mich vor allen Dingen, unser Chat-System, Slack in dem Falle, mittlerweile so krass mächtig geworden. Denn das ist nämlich genau der Punkt. Wir sind jeden Tag in Slack drin und wir nutzen zum Beispiel N8N oder Make, um auch, wir müssen ja auch KI first sein. Wir können nicht sagen, wir lernen KI, machen aber alles händisch.
Ja.
Das heißt, wir haben super viele Prozesse, die wir automatisieren, rumherum. Weil zum Beispiel HubSpot was nicht kann, HubSpot hat eine API. So, ja. Damit APIs kann man einfach in ChatGPT reingraben und sagen, helf mir mal. Und das heißt, viele Prozesse automatisieren mit Make oder N8N. Das ist so crucial für uns, so wichtig. Und auch dann zu schauen, was für Sachen sind immer für uns relevant. Wir haben verschiedene Reportings drin, die in Slack jeden Tag reinlaufen. Das heißt, wir wissen, was für Metriken sich verändern, wie sie sich verändern, ohne dass jemand in Tools reinspringen muss oder irgendwer fragen muss, wo ist denn das nochmal? Ja, ja. Das Thema Second Brain, das heißt, wir haben Wissensdatenbanken, die wir anzapfen. Das ist so, so wichtig, was das so angeht und wie auch das Prozessautomatisierungsthema und dazu gucken, wo ist man eh den ganzen Tag und das Slack halt so geil, muss ich sagen. Also ja. wir haben Slack-Bots, die wir anhauen können, wie KI-Mitarbeiter in Slack. Das funktioniert erstaunlich gut.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, an sich euer Toolstack total lean. Also ihr nutzt überhaupt gar nicht viele Tools und baut euch mehr oder weniger mit den Möglichkeiten, die es jetzt gibt, Dinge, die Kapazitäten, Capabilities, die ihr noch nicht habt, einfach selber, auch über N8N.
Ja, über NRN oder über das Thema Vibe-Coding. Also wir haben einige Sachen, die entweder ich für mich gebaut habe, wo ich gesagt habe, das nervt mich, baue ich halt irgendwie ein kleines Tool dafür. Auch fürs Team haben wir mittlerweile Sachen gebaut, wo ich sage, hey, da könnten andere Leute auch mitarbeiten. Ja. Und da halt einfach, und da befähigen wir alle im Team auch dazu, zu sagen, hey, wenn ihr seht, das läuft nicht gut und da könnt ihr euch irgendwie vorstellen, dass es ein Tool gibt oder einen Prozess, der da besser sein könnte, handheben, melden, dann vielleicht bauen wir was. Und das ist total für mich der Gamechanger. Und das, wenn man das so reinbringt und die Leute auf Ideen kommen, das ist super geil.
Sau spannend.
Das Finale. Quickfire Questions.
Jetzt aber so, über jetzt zu den Quickfire Questions. Und die müssen wir wirklich quick machen. Das ist die Challenge. Ich lese dir eine Frage vor und du versuchst sie mir möglichst einfach in einem Satz zu beantworten.
Deal.
Wie viele Tools habt ihr bei Snipkey im Einsatz? Schätzung.
18.
Sehr gut. Wenn du mir eine grobe Hausnummer geben müsstest, wie viel zahlt ihr monatlich für Tools?
Irgendwas zwischen 300 und 700.
Okay. Was war dein letzter persönlicher Toolkauf?
Boah. Das ist schwierig. Ich glaube...
Baust ja alles selbst.
Also, ich baue alles selbst. Ja, tatsächlich, Toolkauf wenig, wahrscheinlich irgendwie API-Kosten eher für AI Studio oder sowas.
Absolut valide Aussage. Hand aufs Herz, welches Tool war mal ein richtiger Fehlkauf?
Verschiedene Tools, die es so bei AppSumo mal gab für einen Einheitspreis. Das ist also eine Plattform, wo du einmal zahlst und dann kriegst du was raus und da kannst du Startups unterstützen. Das ist halt so eine bisschen Wette. Da habe ich so viele Tools gekauft, die es heute gefühlt nicht mehr gibt, die sich nur bewegt haben. Ja. Das war so ein Tool. Gab es ein paar Tool-Fehlkäufe definitiv. Der Schnäppchenjäger ist rausgekommen.
Okay, okay. Welches Tool, das so als typischer Standard am Markt gilt, findest du persönlich eigentlich überbewertet?
Tatsächlich, also es ist geil, aber ich würde tatsächlich Gamma in den Raum schmeißen, weil ich finde, man hat oft so diese Überbewertung von Gamma, das ist, kann jetzt irgendwie PowerPoint ersetzen und macht jetzt Präsentationen. Wenn man überlegt, was ist die Anforderung an gute Slides, CI-Konformität, vernünftiges Aufbau, Storytelling, ist es halt das nicht. Und ich glaube, das ist oft so, ich sehe ganz häufig so, PowerPoint ist tot, jetzt machen alle Gamma. Nee, und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen überhyped.
Und Gemini Headman, der war auch voll den geilen Presentation-Builder, habe ich gesehen.
Yes, definitiv.
Nenn uns mal ein Tool, das ihr nutzt, aber wahrscheinlich noch nie jemand anders davon gehört hat. Ja, so ein typischer eigene. B2B-Tipp.
unsere eigenen Tools, die wir haben, um zum Beispiel Static Ads zu generieren, das ist so ein Tool, oder auch unsere Videobearbeitung zu optimieren. Also ich glaube, die meisten Tools, die wir nutzen, nutzen noch andere. So den Geheimtipp, finde ich, gibt es schwierig und entwickelt sich auch viel zu schnell.
Ist auch nicht einfach mit dir, weil du einfach alles auch selber baust.
Wir haben nicht alles, da gibt es immer noch Limitierungen, aber immer mehr.
Ja. Und jetzt noch eine Frage an den Marketer in dir, da kommst du ja auch ursprünglich her. Welches Tool macht deiner Meinung nach das geilste Marketing?
Tatsächlich bin ich großer Fan von TLDV. Ein Meeting Summarizer Tool, was ist, weil natürlich hast du Marken wie zum Beispiel HubSpot, die gutes Marketing machen, die eine solide Brand aufgebaut haben, die auch eine Qualität mit der Marke verbinden und irgendwie auch eine Innovation und eine junge Marke meiner Meinung nach. TLDV schafft es aber über guten Social Content der sehr humorvoll, mein nervt das auf jeden Fall, sehr lustige Clips, Software zu verkaufen und, was ich ganz spannend finde, irgendwelche Sketches zu machen und im Hintergrund merkst du, es war eigentlich eine Werbung. Und das ist super geil. Viele Grüße auch an das Team, ich kenne die ganz gut.
Sind Sie aus Berlin oder
so? Tatsächlich aus Köln.
Ja, krass.
Also international, aber tatsächlich auch viel aus Köln. Ja. Und das finde ich sehr, sehr lustig. Bin ich bekennender Fanboy und schick dir mal ein paar Tipps, das ist so lustig.
Sehr geil, da freue ich mich drauf. Und du hast die Aufgabe mit Bravour gemeistert. Wir sind durch mit den Quickfire-Questions.
Geil.
Zum Abschluss mal noch eine kleine Personal Productivity-Frage. Welches Tool oder welchen Productivity-Hack kannst du aus deinem persönlichen Alltag oder Arbeitsalltag, ich meine, du bist ein viel beschäftigter Mann, hast ja auch mittlerweile Family und so, nicht mehr rausdenken?
Tatsächlich eine ganz kleine App für Android und iOS, gibt es auch mehrere, aber eine App, die mir mit einem Klick E-Mails zuschickt.
Braintoss.
Braintoss zum Beispiel, es gibt aber auch andere, die in die Richtung gehen, ich glaube Send Me It oder was habe ich jetzt aktuell auf iOS, aber die Idee ist einfach, man hat jeden Tag Ideen und die gehen verloren und dann gibt es so was, ich packe mir das in die Notes rein, schicke mir einen eigenen Chat und da geht es einfach fairerweise unter und bei mir ist einfach so, der Posteingang ist für mich so das Ding, da passiert das meiste und dann habe ich eine Idee, packe mir das in Braintoss rein oder in eine andere App und dann wird es direkt in eine E-Mail verschickt und das kann man natürlich auch weiterdenken mit Labels und so weiter.
Ja.
Das ist für mich total der Killer.
Ja.
Und wenn es ein bisschen nerdiger sein darf, auch über iOS beispielsweise Make-Prozesse zu steuern. Mhm. Also zum Beispiel Thema Newsletter. Ich habe bei mir im Handy im Prozess, wo ich, wenn ich eine Seite finde, wo ein neues Tool ist oder eine News und so weiter, klicke ich zweimal drauf und das Ding ist mit der Summary der Seite Newsletter-konform in einem Slack-Channel drin.
Mhm.
Also wirklich zu gucken, was für Sachen, wo stolperst du drüber und wie kann ich sie verarbeiten, damit ich nicht vergesse, ist für mich essentiell.
Mega, super spannend. Braintoss nutze ich auch.
Super geil.
Also für mich auch totale Productivity-Hack, vor allem um so Dinge, die man im Kopf hat, einfach dann ablegen zu können, weil du weißt, okay, habe ich morgen im Postfach.
Und das Geile ist, du hast ja eine E-Mail, die du da, wo du das hinschickst und du hast ja bei Tools wie Asana, wie Todoist, hast du ja ganz auch so Incoming-E-Mails. Das heißt, du kannst theoretisch auch sagen, ich schicke das aus der E-Mail direkt in Todoist rein oder in Asana, was auch immer man nutzen möchte. Das heißt, das kann man auch immer noch weiterdenken, muss nicht der E-Mail-Eingang sein.
Ja, super cool. Jens, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben einen Rundumschlag gemacht rund um das Thema KI im Allgemeinen, KI-Tools, was du da siehst. Und wir haben vor allem auch gelernt, wie ihr Snipkey aufbaut, nämlich total lean, mit einem sehr aufs Wesentliche reduzierten Tech-Stack. Ganz viel baut ihr euch selbst über Vibe-Coding, über Prozessmaker wie N8N. Da war eine ganze Menge dabei. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wo findet man Snipkey und dich?
Im besten Falle immer in einer Suchmaschine danach suchen, dann wird die Brand Awareness gesteigert. Natürlich LinkedIn im besten Falle überall. LinkedIn als Hauptkanal, ansonsten snipkey.de, da sind die meisten Sachen. Und ansonsten einfach mal KI-Newsletter googeln, da bin ich auch relativ gut platziert. Das heißt, überall, wo KI irgendwie drinsteckt, will ich auch dabei sein. Das sollte man nicht finden. Das ist die Aufgabe.
Jens Poloms KI.
Genau.
Vielen Dank, dass du da warst. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir irgendwann.
Mega. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr coole Fragen, hat mir sehr viel Spaß gemacht.